Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Carmen sind fett. Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und heute bin ich euch leider nur alleine erhalten geblieben. Die 101. Folge, 101., 101., die Nummer 1 nach der 100, weil, ja, Martin ist krank, der hat kein Stimmchen mehr. Wir hatten eigentlich uns verabredet, dass wir heute Morgen extra zu seiner Lieblingszeit ein kleines Intro einsprechen, weil ich habe hier eine Stunde Material von unserem Besuch im Kloster Plankstetten. Da hat der Ökonom, also der Landwirt, darüber gesprochen, wie er seine Tiere hält. Es ging um die Kuhhaltung, also Fleckvieh, Schweinehaltung und ja, wie das Ganze so mit den Feldern funktioniert und wie er die Felder bewirtet und welche Philosophie er hat. Ich glaube, das haben wir hier auch schon mal angeschnitten. Darum soll es gleich gehen. Und ich hätte gerne mit Martin noch einen kurzen Rückblick für den ersten Monat im neuen Jahr gemacht. Einfach ein paar Sachen erzählt, was bei uns so passiert ist, kulinarisch. Ja, ich kann euch deswegen nur so von meiner Warte aus ein paar Sachen erzählen. Martin wieder auch sehr busy, so wie wir ihn kennen. Morgen geht's für mich nach Berlin. Ich bin da auf einem kleinen Umtrunk vom Schluck-Magazin. Da haben wir ja auch von erzählt, dass wir da drin waren mit noch ein paar anderen Foodbloggern. Und ja, wenn ich das große Glück noch habe, in die Markthalle 9 zu kommen, wollte ich bei Hendrik vorbei und bei Jörg von Kumpel und Keule, der Metzgerei, der gläsernen Metzgerei. Und mit dem würde ich einfach ein paar Sachen mal besprechen, was mit ihrem Konzept so, wie das ankommt, wie sie darauf kamen, ob sie da auch kritische Stimmen hören. Und ich würde einfach mal gern wissen, ja, wie das Ganze so ankommt. Wir hoffen, wir finden dafür morgen Zeit, morgen Nachmittag. Und ich bin sehr gespannt, mir das erste Mal anzuschauen, weil ich doch sehr, sehr enttäuscht war von dem Metzger in Plankstetten und mit welcher Vehemenz der versucht hat, uns dann nicht ranzulassen, nicht hat sehen lassen, was passiert. Ich weiß nicht, ob das Angst war, Unsicherheit, ob das, also ich verstehe einfach, er hätte die Chance gehabt, seinen Beruf mit Liebe vorzustellen und das hat er halt so überhaupt nicht gemacht. Deswegen bin ich jetzt auf diese Metzger gespannt, weil die ja wirklich voll frontal am Kunden sind und direkt alles zeigen, was da wirklich passiert. Und da würde ich mich halt echt freuen. Vielleicht hat er ja auch ein paar Gedanken dazu, warum manche Metzger einfach so sich so verstecken, was sie einfach nicht müssen und meiner Meinung nach auch nicht sollten. Apropos Fleisch, ich kann euch sagen, ich habe das Rezept noch nicht geschrieben, aber ich habe eine Porchetta gemacht am Wochenende. Das ist ein Schweinerollbraten aus Italien, aber nicht aus irgendeinem mageren Stück, sondern aus dem Bauchlappen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hiervon erzählt habe. Dieser italienische Rollbraten haben wir in der Toskana sehr oft gesehen, wenn man da über die Märkte geht und das sind dann die Fleischwagen, wo man halt Frischfleisch kaufen kann. Die haben dann meistens auch irgendwie noch einen Bereich, wo man dann essen kann. Das heißt, die bereiten irgendwas zu und da findet man sehr oft diese Schweinebauchbraten, wo dann der ganze Bauch in so einer, vielleicht Handfläche ist meiner gewesen. Also der war doppelt so groß, ein riesiger gedrehter Braten, wo in der Mitte sehr viele Kräuter reinkommen. Also der Bauch muss so aufgeschnitten werden, dass er fast dreimal so lang wird. Wir haben oben dann die Schwarte und dort rein streut man dann Knoblauch, Thymian, Rosmarin, Olivenöl, Fenchelsaat und rollt den dann ein, sodass die Schwarte außen ist. Ja, und dann gibt man das Ganze, habe ich vorgebraten im Backofen, in der Pfanne. Und dann im Bräter gar ziehen lassen im Backofen und zum Schluss dann halt die Kruste oben aufgepoppt. Und das ist ein wahnsinniges Aroma, diese ganzen Kräuter und das Fett Und dann dieser Crunch obendrauf, dazu ein schöner italienischer Rotwein, wahnsinnig gut. Echt, solltet ihr unbedingt mal ausprobieren, ob ihr beim Metzger sowas bekommt. Es ist sehr einfach zu machen und es ist aber auch gar nicht teuer, weil Bauchfleisch, ne, Fett, ist halt kein Filet. Ja, die davor hat die Caroline, mit der ich auch zusammen den Supper Club gemacht habe, Weizentortillas gemacht. Selbstgemachte Weizentortillas mit so einer Füllung aus Tomate, Scampi, Zwiebel, Knoblauch, so in die Richtung, schön scharf, abgeschmeckt. Was mich wahnsinnig überrascht hat, war Tortillas selber machen. Soweit ich es im Kopf habe, war der Teig 250 Gramm Mehl, 150 Gramm Wasser, ein bisschen Salz. Das muss dann halt, also lauwarmes Wasser. Und mit gesiebtem Mehl wird ein samtiger Teig da draus, muss dann nochmal eine Stunde stehen lassen, nicht kalt stellen. Und daraus formt man dann 12 Tortillas, also sehr klein, sehr dünn ausrollen. Und die werden dann in einer heißen Pfanne ohne Öl gebacken. Und ich war sowas von begeistert von diesem Aroma dieser Tortillas, weil normalerweise hat Tortilla immer so ein, dieser gekaufte Tortillas mit dem Mais. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nicht der Mais, sondern die industrielle Verarbeitung. Und das ist ein, oh, mir kommt das den ganzen Nachmittag dann noch immer so wieder den Hals hochgekrochen. Und ich mag diesen Geschmack einfach so. Es ist immer so, man hat dann einen richtigen Jeeper drauf, man will es essen. Das mache ich dann auch. Aber boah, also irgendwie macht das dann danach, bereut man es leider. Ja, was habe ich noch gekocht? Ich bin Silvester. Silvester haben wir ja, glaube ich, vorbesprochen, ne, was wir machen wollen in der 100. Dann kann ich euch sagen, ich habe noch ein sehr geniales Bier getrunken, was gerade zum Essen sehr schön ist, wenn ihr mal schöne Steaks macht oder irgendwie Bratwurst, irgendwas richtig Kräftiges und schön mit Pfeffer abgeschmeckt. Es gibt einen vom Sebastian Sauer, dem von der Freigeist Bierkultur, ein Bier, das ist mit Pfefferkörnern gebaut. Das ist 1% Pfefferkorn im Sud mit drin, also weiße Pfeffer. Wurde halt mitgekocht und diese Pfeffernote in diesem Bier ist grandios. Also ich hätte es nie erwartet, dass man 1% so vorschmecken kann. Und es ist wunderschön, wirklich eingearbeitet, nicht irgendwie überzogen, scharf. Man hat einfach dieses schöne Pfeffrige auf dem Gaumen und denkt so, boah, das ist aber echt eine sehr schöne Variante. Ja, bevor ich euch jetzt länger mit meinem Essen den Mund wässrig mache, würde ich sagen, wir schalten nach Plankstetten und lassen uns von dem Ökonomen erzählen, wie seine Philosophie ist, ist an manchen Stellen ein wenig religiös angehaucht. Wobei, fand ich überhaupt nicht unangenehm oder er war auch in der Form überhaupt nicht belehrend oder er hat einfach seine Philosophie, an die er glaubt, an die er von tiefstem Herzen glaubt, erzählt und war da aber auch nicht bekehrend, belehrend, sondern hat gesagt so, das ist meins und ich finde, das ist so müssen wir das machen, weil so müssen wir gegenüber den Tieren und der Natur auftreten, damit wir alle wunderbar in Einklang zusammen leben und ja, wir natürlich auch Fleisch essen können und die Lebensmittel, die dort produziert werden, aber dass wir nicht die Natur ausbeuten. Und ja, er erzählt das hier in einer sehr schönen Stündchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr Sonntag hört. Und viel Spaß. Danke.
Also, nochmal, ich bin der Frederik, bin bei uns Ökonom und leite bei uns die Landwirtschaft. Unser Kloster besteht ja seit 1129. Und seit dieser Zeit haben wir landwirtschaftliche Betriebe. Wie Sie vielleicht wissen, oder Benediktiner, Kloster ist ja autark, eigentlich exempt auch innerhalb der Kirche und muss dieser Wirtschaft, was zum Leben braucht. Und als Lebensgrundlage ist natürlich die Landwirtschaft eigentlich die Grundlage von allen. Früher war der Staudenhof, auf der anderen Straßenseite diese alte Hofstelle, einer von vier eigenen Höfen bis 1806, bis zur Säkularisation. 1806 sind wir aufgelöst worden, 1904 wieder gegründet worden vom Kloster Scheiern. Damals hat man zwei Betriebe wieder gekauft. Darum ist Staudenhof und unten im Kloster, im ehemaligen Meierhof, der war oder von der landwirtschaftlichen Gebäude halt da untergebracht gewesen ist, wo jetzt die Bäckerei und die Metzgerei drin ist. Das war also, die Bäckerei war früher das Kuhstall und Schweinestall. Und jetzt ist die Bäckerei, also wir werden jetzt bald 900 Jahre alt. Die Geschichte ist auf und ab. Und 1904 bei der Wiedergründung hat man zwei Betriebe gekauft, zum einen als Lebensgrundlage für uns Mönche, zum anderen aber als Lehrenversuchsbetrieb für die Landwirtschaftsschule, den wir von 1907 bis 1959 gehabt haben. Und durch diese Schultätigkeit haben wir die ganze Spezialisierung und Rationalisierung der Landwirtschaft also natürlich alles durchexerziert, was alles gelehrt wird, weil es immer das Gute ist. Gell? Das waren eigentlich zwei getrennte Betriebe, die war früher eigentlich so wie jeder landwirtschaftliche Betrieb oder jeder bäuerliche Betrieb eigentlich alles gehabt hat, von Kühe, Schweine, Schafe, Hühner. Und so hat man aber in den 50er Jahren die Spezialisierung angefangen, hat man am Staudenhof einmal die Milchviehhaltung aufgegeben, nur mehr Schweine gehalten hier oben. 1974 hat man unten im Kloster die Milchviehhaltung aufgegeben, hat darum den Hof leer stehen lassen. Unten im Kloster hat man dann einen Schweinestall, einen Kuhstall reingebaut, bis Mitte der 80er Jahre. Und Ende der 80er Jahre waren wir ein reiner Ackerbaubetrieb, haben also nur mehr unsere Felder bewirtschaftet. Und was bleibt dann von der Spezialisierung dann noch übrig? Gell? Es bleibt eigentlich nur das Aufhören übrig. Und das war bei uns eigentlich soweit auch angedacht, aber der Herrgott führt uns doch andere Wege, als wir meinen und hoffen. Und wir haben es auch gemerkt eigentlich, wenn wir aufhören, dann ist es vorbei, dann bringen wir das Geld nicht mehr auf, um wieder anzufangen. Wenn aufgehört ist, dann, praktisch dann ist das. Und nach haben wir eigentlich gemerkt, wie wichtig dass das für unser Selbstverständnis ist, dass wir Landwirtschaft haben, dass wir die bewirtschaften und da will man es bewirtschaften. Das gründet ja zum einen darin, dass wir mit den Diener ja zu den drei Gelübden, die wir haben, die Ehelosigkeit, die Armut und den Gehorsam, das Gelübde Stabilität haben. Wir bleiben ja unser Leben, unser Versprechen, unser Profess, nicht wie bei anderen Ordensgemeinschaften, wie die Jesuiten oder Franziskaner, der legen den Profess auf die Provinz ab, innerhalb Bayerns oder Deutschlands. Und wir Benediktiner legen unser Profess konkret hier auf Blankstetten an diesen Ort ab und bleiben unser ganzes Leben lang an diesem Ort. Und dadurch praktisch muss man natürlich die Umgebung, die Mentalität, die Leute natürlich auch mögen, und wachsen natürlich auch damit zusammen. Und so wie die Umgebung einen prägt, so prägt man natürlich durch sein Handeln und sein Tun natürlich auch sein Umfeld auch damit. Gell? Aber darum glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir eigentlich immer den Boden dazu haben oder den Bezug zur Umgebung haben, zur Region haben. Zum anderen ist es aber so, dass wir durch unseren strukturierten Tagesablauf von Gebet und Arbeit, wir kommen sechsmal am Tag zum Gebet zusammen, praktisch sollte das Gebet den Tag heiligen und tragen und durchfluten. Gell? Und natürlich ist das Gebet ja nicht so bloß, dass es ein Geplapper ist, gell? Sondern dass es bloß für Sonntag was ist, sondern das sollte in unser Leben übergehen. Gell? Und im Laufe unseres Lebens eigentlich in uns werden. Und natürlich ist das, muss es auch irgendwann einen Ausdruck finden in unserem Handeln, in unserem Tun. Ich kann nicht irgendwas beten, die Zedern des Libanon besingen. Und wenn wir dann eigentlich, ja, sagen wir mal, mit der Hingung, das weiß wurscht sein, gell? Aber wir waren eigentlich schon so weit, dass uns das eigentlich ziemlich egal gewesen ist. Wir haben nämlich von 1957, von 1959 bis 1989 eine Realschule gehabt, eine Mittelschule mit reinem Internat, waren damals ein rein geprägter Lehrerkonvent. Und ja, so bei jeder, da praktisch, wenn da 20 Männer beieinander haben, dass jeder schmeckt, gibt es alle 14 Tage ungefähr das Gleiche. Wenn man sagen, wir haben damals anfangs die 90er Jahre natürlich großverbrauchermäßig versorgt worden. Für den Koch war das, oder für die Küche war das ganz einfach, weil die ja bloß Stellen braucht, was gegeben hat. Gell? Aber unser Essen ist sehr verarmt, muss man sagen. Im Endeffekt haben wir auch selber verarmt. Ich bin Anfang der 90er Jahre eingetreten, bin eigentlich ein gelernter Bäcker. Und dann mal merkt eigentlich, wenn sie mit der Landwirtschaft weitergehen sollen, dann muss uns das selber auch wieder was wert sein. Und habe eigentlich gemerkt, wenn es selber nichts mehr was wert ist, dann kann man auch nicht darüber einen anderen einen Wert vermitteln. Und so haben wir angefangen, anfangs die 90er Jahre uns wieder mehr selbst zu versorgen, damit die Wertschöpfung mehr im eigenen Haus bleibt. Dass eigentlich das, was wir den Besitz haben, dass eigentlich der für uns da ist. Und so haben wir 1991 wieder mit der Mutterkuhhaltung angefangen. Und haben wir wieder dann, ja, eigentlich das gelernt, unser Koch gelernt auch wieder, praktisch, ja, dass das einen ganz anderen Wert hat, unser eigenes Fleisch und natürlich bei unseren Gästen auch gut angekommen ist. Weil das eigentlich die Schwierigkeit ist, oder wenn man immer hat, mit Mitarbeitern sie zu motivieren oder mitzunehmen, gell? Und das Beste ist immer, wenn es von außen kommt. Gell? Das ist immer. Und darum ist zum Beispiel Anfang der 90er Jahre war ja BSE in England und wir haben damals ein eigenes Fleisch gehabt und da war natürlich dieser ein Trumpf, der war mal gegenüber anderen Tagungshäusern und Gästehäusern natürlich gehabt haben. Gerade 5 Kilometer von uns entfernt ist Schloss Hirschberg, ein diözesanes Bildungshaus, der praktisch eine Konkurrenz zu uns hat, einen ganz anderen Level, einen anderen Status bei mir und hat natürlich da von uns Kurse abgezogen, aber die haben dann wegen einem besseren Essen eigentlich wieder zu uns gekommen. Und die sind natürlich das auch beflutet, aber wir haben damals konventionell gewirtschaftet und die konventionelle Wirtschaftsweise, ich habe eigentlich gemerkt, eigentlich so wie jeder von uns seine Grenzen hat, so gibt es die Grenzen in der Natur auch. Und im Laufe unseres Lebens, wenn wir unsere Grenzen annehmen und je leichter dann wir es annehmen, umso leichter, glaube ich, kommen wir zurecht. Was wir meinen, heute ist alles grenzenlos und so wie fordern wir uns selber und auch unsere Mitmenschen und unsere Umwelt und die Natur genauso. Weil meine ich, wir können alles selber machen. Die Landwirtschaft ist heutzutage so, dass praktisch, ja, wie sagen wir, der Bauer ist wie so ein Hamster im Rad, der was immer schneller dreht, immer mehr umdreht. Und warum? Weil nicht nichts mehr zwischen die Finger bleibt. Weil nicht vorsuggeriert wird durch die Agrarindustrie, wir können alles machen. Wir haben die Pflanzen dazu degradiert, oder den Boden dazu degradiert, dass es eigentlich bloß mehr ein Standort für die Pflanze ist. Praktisch das andere machen wir. Mit denen hegen und pflegen und setzen die Pflanzen unter Druck, unter Stress und werden labil und anfällig. Und bei uns ist es eigentlich genauso. Und ich glaube, zwischenmenschlich ist das auch so, wenn ich einen anderen anders machen will, als er ist, dann geht das meistens schief. Und ich glaube, wenn wir die Natur, die Schöpfung, so wie es mir eigentlich geschenkt gekriegt haben, eigentlich ändern wollen, dann geht es für uns auch schief. Weil eigentlich der Herrgott das eigentlich wunderbar in einen Kreislauf gelegt hat, da was einen und anderen das gibt. Sonst ist in der Natur erfressen und gefressen werden. Und wir als Menschen, als Gottes Geschöpfe, wir brauchen nicht bloß die Hände aufhalten. Wir müssen uns eigentlich nur beschenken lassen. Und nicht aber meinen, wir müssten den machen. Gell? Da hat der Herrgott irgendwas falsch gemacht, weil das aber bloß so geht. Gell? Da haben wir bloß aber da werden. Und wir müssten eigentlich uns beschenken lassen. Weil sonst, wenn ich einen vitalen, gesunden Boden habe, dann habe ich Pflanzen, die aber widerstandsfähig sind, die aber artenreich sind, das war ein gutes Futter für unsere Tiere ist, das war wie praktisch auf uns wieder zurückfließt. Gell? Und wie wichtig, dass dieser Boden ist, dieser Mutterboden, der war eigentlich uns geschenkt ist, das sieht man eigentlich daran, oder wie wenig, dass wir eigentlich eine Vorstellung haben, was eigentlich im Boden drin los ist, ist ja, wenn ihr Hände von Erde nimmt, haben wir mehr Lebewesen drin, als wir Menschen auf der Welt haben. Auch wenn die Chinesen immer so viel werden, gell? Und das ist ja die große Angst, dass uns die auffressen könnten, gell? Und darum produzieren wir aber nur mehr, gell? Und schauen, dass wir uns einen Profit rausschlagen, gell? Aber in dieser Handvoll Erde haben mehr Mikroorganismen drin, mehr Lebewesen, als bei mir. Und die kommen da drinnen zurecht, gell? Und wir merken ja alle doch, wenn wir zurechtkommen miteinander. Gell? Und eigentlich, der andere Vergleich ist zum Beispiel, wenn ich auf einem Hektar, auf 10.000 Quadratmetern, wenn ich da das Nimbus darauf wachsen tut, da sagt man, da kann man Kuh übers Jahr füttern, an Sommer- und Winterfutter. Jeder weiß, wenn er einen Rasen mäht oder was da ungefähr wachsen tut übers Jahr. Gell? In diesem 15 cm Ackergrumi aber, wo das Bodenleben drin ist, weiter drunten geht ja höchstens der Ringwurm noch. Und die meisten Lebewesen haben in den oberen 15 cm. Und wenn ich da die ganzen Mikroorganismen, das ganze Leben, wo da drin ist, aufwiegen darf, da bringe ich 10 bis 15 Kühe zusammen. Und die 10 bis 15 Kühe, die müssen natürlich auch gefüttert werden und brauchen natürlich auch, die müssen da drin auch leben. Aber um unser Gestümper muss ich sagen, wir wissen ja über unseren Boden eigentlich sehr wenig, gell? Biblisch gesprochen haben wir auch nicht mehr Wert als wie der Ackerboden. Vom Ackerboden bist du genommen und zum Ackerboden kehrst du zurück. Gell? Das ist unser ganzer Kreislauf. Gell? Und eigentlich, was man daraus machen, das liegt in unserer Hand. Wenn ich immer gänge, sage ich immer, wenn ich mehr da ist, weiß ich, wie vorher da gewesen ist, noch mal gut gelebt. Was, wenn ich jetzt halt anschaue, das ist ja bei uns im Kloster auch nicht anders, wie mir, da geht irgendwas schief, weil wir mehr ja hinterlassen, als was vorher da gewesen ist. Und dieses Bewusstsein eigentlich, das haben wir eigentlich durch das ökologische Wirtschaften gelernt. Wir machen jetzt über 20 Jahre ökologischen Landbau, seit 94 am Staudenhof. Und eigentlich da die Achtsamkeit und Sensibilität wieder zu erreichen. Das ist natürlich auch ein Weg. Wir haben damals eigentlich auch, wie gesagt, haben wir uns beliefert worden und haben eigentlich wenig Bezug eigentlich zu unserem Essen gehabt. Aber vom Heiligen Benedikt ist eigentlich das sehr wichtig, das Essen. Er sagt in der Regel, das Essen hat einen gottesdienstlichen Charakter. Und so ist auch unser Essen noch. Wir sitzen beim Essen bei uns im Hufeisen vorn und ich schweige und das ist Tischlesung. Natürlich ist auch die Gefahr da, dass ich das praktisch automatisiert, sag ich mal. Und weil ich in der Landwirtschaft das Arbeiten angefangen habe, dann habe ich auch mal den Spruch gebraucht. Der Unterschied ist nicht recht groß, ob ich jetzt bei uns im kommenden Tisch nieder bin, aber ob ich da einen Saustall durchfahre, gell? Auch jeder bloß in sich reinhaut, was für ein Ding ist, gell? Weil mir eigentlich nicht mehr bewusst ist, was wir eigentlich vor uns haben, gell? Und habe ich gesagt, das Einfachste war natürlich, wenn es so sein sollte, gell? Dass wir uns, so ist eigentlich unser, dass wir unser Essen ja bloß mehr auf Nährstoffe reduzieren, gell? Wir den ja bloß unser Körper mit Nährstoffen absättigen, gell? Und das andere, das brauchen wir ja nicht mehr, gell? Dann weiß eigentlich, dann hält's der, wenn's der Herrgott so rumhalten rein, dann hält uns eine Kanüle wachsen lang, gell? Und wenn er dann, wenn wir bei uns, wie so das sehr praktisch im Chor, mit jedem seine Chorstalle drin hat, dann kann er sich da anzapfen, gell? Und dann kriegt er das geliefert, was er halt für seine Lebenssituation und sein Lebensalter braucht, und da gibt's keine Übergewichtige und gibt's keine Dürre nicht und gibt's alles optimal und jeder ist genormt und alles ist perfekt, gell? Aber wir haben vom Herrgott auch das Leben gekriegt, gell? Das, was uns eingehaucht hat. Und dieses Leben soll der Freude machen. Und soll uns auch mit Glück erfüllen und uns auch ertragen, gell? Und darum ist es beim Essen sehr wichtig, dass er immer den Bezug dazu hat, dass ich weiß, was Essen herkommt. Gell? Und das haben wir eigentlich auch dann erst wieder auch uns wieder mehr bewusst von und wieder mehr gelernt. Gell? Das ist eigentlich. Und da ist eigentlich ein Kloster nichts anderes, weil sonst die Gesellschaft auch. Gell? Weil wir auch Kinder unserer Zeit haben. Genauso. Gell? Und ja, aber vielleicht so viel philosophisch sagt man auch da schwören, aber darum haben wir eigentlich angefangen, 94 biologisch zu wirtschaften, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass ackerbaumäßig, dass ich an der Grenze komme, dass der Boden, die Bodenfruchtbarkeit eigentlich abnimmt. Das ist mein Vorgänger schon, wir haben vorher einen weltlichen Baumeister gehabt, der hat das schon gemerkt, wir haben eigentlich früher das Raps angebaut. Der Raps ist eigentlich eine Gesundungsfrucht, weil nicht für den Boden was Gutes ist. Was, wenn es überspannt, dann geht es ins Negative und dann werden die Krankheiten zu viel und dann geht der ganze Rattenschwanz eigentlich los, gell? Und so schraubt es eigentlich das immer mehr hoch, gell? Und so haben wir angefangen, eben die Landwirtschaft umzustellen, 94, unser Garten auch, haben dann, ja, der Hauptbetrieb war in dieser Zeit unten im Kloster. Ich habe gesagt, war Bäckerei, Metzgerei, wenn es war früher landwirtschaftlich. Das war einsturzgefährdet. Wir müssen das als Gemeinschaft ja, weil wir einen Tag hat und exempt haben auch, wir kriegen ja kurz Schlüsselzuweisung von der Kirche oder vom Staat her, sondern wir diese Wirtschaft, die wir zum Leben brauchen. Aber natürlich auch so ein denkmalsgeschütztes Gebäude zu erhalten, das übersteigt unsere finanziellen Mittel. Und so brauchst du dann Fördergelder oder Denkmalsmittel und der reden natürlich, wer was gibt, der gibt nichts umsonst. Heute will ich auch was haben davon. Und für den Denkmalsamt war eine klare Forderung, wir müssen diese landwirtschaftliche Nutzung aus dem Klostergebäude rausnehmen. Und so haben wir uns entschlossen, eben hierauf eine neue Hofstelle zu bauen, von 1998 bis 2000. Das war also ein früheres Acker. Und haben dann unten eben unsere Verarbeitungsbetriebe reingebaut, die Bäckerei, die Metzgerei, den Hofladen, Missionsbasar, ein Ausstellungszentrum, Bibliothek, Hackschnitzelheizung.
Brennerei.
Und die Brennerei ist jetzt in der alten Metzgerei drin. Die Brennerei haben wir noch, ja, und die Schreinerei, gell? Ja. Und haben dann auch in dieser Zeit dann unsere Verarbeitungsbetriebe auf biologische Wirtschaftsweise auch umgestellt und haben dann auch zertifiziert davon. Gell? Also, wenn jetzt über Landwirtschaft was dingeln, wir haben jetzt seit ja, 16 Jahren am Stauenhofer einmal bewirtschaften. Ja, da um die 360 Hektar. Davor 150 Hektar Ackerland, 150 Hektar Grünland und 60 Hektar Wald. Wir haben sehr vielseitig, weil ich gemerkt habe, wenn man auf mehreren Füßen steht, dann steht man stabiler, als wenn ich nur auf einen Spezialisierten bin. Gell? Und ich glaube, für uns Menschen ist das auch ganz hilfreich und wichtig. Je spezialisierter wir werden, umso enger wird unser Blick eigentlich auch. Gell? Ich fokussiere mich bloß aber nur auf das, wo ich kann, und das andere links und rechts lau liegen. Gell? Und im Endeffekt verlieren wir uns als Menschen dann selber auch. Wenn man es jetzt auf Landwirtschaft bezieht, in der Milchviehhaltung ist es so, die Bauern, die aber schwarze Kühe haben, die haben nämlich nur die Milch zu verkaufen, gell? Und dann geht der Fokus bloß auf die Milch, der letzte Tropfen Milch, dass der von der Kuh rauskommt. Und so praktisch entsteht dann auch ein Irrweg auch, sage ich, dass ich bloß mal nur die Kuh als Produktionseinheit sehe, bei der aber Milch produziert, gell? Und eigentlich nicht als Mitgeschöpf. Und wenn ich die Kuh dazu sehe, dann praktisch so sehen, dass sie die Menschen im Endeffekt auch so weit. Und der Staat geht da mit Riesenschritten voran. Manchmal gescheit, dass es ist, gell? Triesdorf in Mittelfranken, da ist ja so eine Kaderschmiede für die Landwirte, gell? Die haben keinen Kuhstall mehr, sondern haben eine Milchgewinnungsanlage, gell? Das ist eigentlich traurig.
So heißt das wirklich?
So heißt es am Kuhstall, Milchgewinnungsanlage. Das ist eigentlich für uns Menschen beschämend, wie weit das wir uns herablassen. Es ist, ja, aber das, ich merke auch, das formt uns natürlich auch. Es hinterlässt alle Spuren, dass die Gesellschaft so ist, die kommt ja nicht vom Himmel geflogen. Gell? Da hat der Herrgott hergesagt, so ist es so. Sondern wir haben immer die Entscheidung, uns zu entscheiden, wo viele Wege, dass wir gehen. Und zum Glück haben wir in Plankstetten da wieder einen Weg dazu gefunden und eigentlich diese Vielseitigkeit fordert natürlich einen Preis natürlich auch, dass ich natürlich auch nicht auf anderen Gebieten gut bin. Gell? Aber sie halt lebendig. Und das ist viel was Wichtigeres, als wenn ich, dass ich gut bin. Sag ich mal, gell? Weil eigentlich mein Blick und mich selber dann eigentlich auch dann zurückstehen da, gell? Und mich auch nicht so wichtig nehmen, gell? Und eigentlich das mich mehr beschenken lassen eigentlich dadurch auch, gell? Ja, und darum haben wir Mutterkühe. Wir haben Schweinemast. Haben wir eine kleine Schafherde mit Coburger Fuchsen. Das Coburger Fuchsen ist eine gefährdete Schafrasse. Wenn wir Landschaftspflege machen oder unsere Obstgärten abweiden drinnen, um die 70 Mutterschafe. Dann haben wir ein Dammwildgehege mit 12 Kühen, Bienenvölker natürlich und Hund und Katzen. Gell.
Also macht ihr euren eigenen Käse auch?
Nein, eigenen Käse machen wir nicht selber. Gell. Weil wir eigentlich keine Milchwirtschaft haben. Wir haben nur Mutterhaltung, also nur zur Fleischerzeugung. Weil wir eigentlich, wenn wir 91 wieder angefangen haben mit der, die ist eigentlich daraus entstanden, eigentlich, dass wir, ja, wir haben eigentlich, ja, weil wir nur das gemacht haben, was Profit bringt, oder weil wir meinten, was das bringt was, gell, das Grünland ist schwierig, und Anfang der 90er Jahre ist der Rhein-Main-Donau-Kanal gekommen, gell, das war wunderbar, hat man gesagt, da kommen unsere ganzen Wiesen, bringt man da los, gell, bloß dann habe ich keine Wiesen mehr, und was füttere ich dann meine Kühe, gell. Und dann ist das ein Rest Grünland übrig geblieben, umtreib vom Kloster, wo der Parkplatz ist. Und dann habe ich gesagt, das brauchen wir jetzt auch nicht verpachten, das können wir noch selber wirtschaften. Und habe da mit 3 heilen Kühen angefangen. Und habe eigentlich gemerkt, eigentlich, ja, bis wir mit den heilen satt werden, das dauert so lange, gell? Dass ich das Kloster mit Fleisch versorgen kann, so ungefähr. Und so haben wir angefangen, dann praktisch dann 92 am Stauenhof wieder, am alten Hof, der aber leer gestanden ist, mit einem Fleckvieh umzusteigen. Ja, aber das schauen wir uns jetzt mal an.
Ja.
Gehen wir mal rum, dann mal irgendwas sehen. Wir haben also einen sogenannten Drehmischstall. Soweit mir überhaupt Stall dazu sagen kann, wenn ich biologisch wirtschaften, da ist natürlich entscheidend, dass ich der Kreislauf eigentlich, dass ich den eigentlich nimmt, so wie ist, und möglichst schaut, dass ich nichts Fremdes auch in den Kreislauf aufnehmen muss. Dass der eigentlich praktisch der Boden so vital ist, dass er praktisch meinen ganzen Kreislauf fit halten darf. Natürlich für die Viege ist Entscheidende, dass der ja starkes Immunsystem hat, dass der Abwehrkraft haben. Und das erreicht man am besten, wenn sie natürlich an der frischen Luft haben. Gell? Das Rind ist ja eigentlich ein Steppentier, braucht eigentlich nur einen Windschutz und sonst eigentlich nichts. Und da ist ja von Westen ja der Stall geschützt. Wir haben eine Liegefläche, wo es praktisch sich hinlegen können. Und durch das rauf und runter gehen, da hinten wird eingestreut, da rutscht der Mist nach vorne und vorne wird der Lauf auf einmal am Tag gemistet. Hier hinten ist also noch nie entmistet worden, sondern wird nur mehr draufgestreut. Seit 16 Jahren wird da bloß draufgestreut. Und das ist eigentlich auch schon was biologisch mit Wirtschaften aussagt. Man muss immer schauen, dass was im Positiven ist. Das ist ja immer, die Lebensabläufe haben ja immer, so wie unsere Verdauung praktisch, ist ja ein Prozess, ein Rotteprozess. Und dass das gut ist, geht natürlich davon aus, mit wie die Viecher gefüttert werden. Gell? Das Rind ist ja ein Wiederkäuer, kann aus dem Gras, aus dem Heu die Nährstoffe aufschließen, aus der Silage. Wenn ich es natürlich besser füttern tue, dann danken natürlich mir das Rindviech das, gell? Dass es mir Milch gibt. Aber es geht halt alles auf den Stoffwechsel von den Tieren. Gell? Wenn man sich das vorstellt, so eine Hochleistungskuh, das Alter bei uns in Bayern von den Milchkühen liegt bei 4,3 Jahren. Gell? Weil nicht der Organismus verbraucht ist, so wie bei einem Hochleistungssportler. Weil nicht das Geschöpf, das gar nicht praktisch aushalten wird. Wir halten das nicht aus und die Kuh hält es auch nicht aus. Das, also eine Kuh wird in Bayern 4,3 Jahre alt, das Durchschnitt. Wenn man sich vorstellt, mit 3 Jahren ist er, spricht man von einer Kuh. Wenn die Kuh praktisch das zweite Kalb bekommt, dann ist erst der Kuh, vorher ist er Kalbin. Ich weiß gar nicht, ausgewachsen ist. Und dann geht es dann praktisch mit 1,5 Kälber geht es dann schon zum Schlachten. Der Durchschnitt. Weil wir Fruchtbarkeitsprobleme haben, Leberschäden haben, Stoffwechselprobleme haben, Frauenprobleme haben, weil das alles auf dem Organismus geht. Ideal ist natürlich, wenn die Viecher draußen haben auf der Weide, wir haben drüben Stolpswiese und dann da immer eine Weide. Aber wir haben ja nicht hier im Allgäu oder im Voralpenland, sondern haben in der Oberpfalz, liegen auf 500 Meter und haben nur um die 650 mm Niederschlag. Heuer warten wir nicht mehr, bis wann der Regen kommt, gell? Und haben halt wenig Bodenüberdeckung, gell? Weil unten gleich der Stein kommt. Gell? Und so füttern wir untertags praktisch früh und abends werden sie gefüttert. Und untertags gehen sie, also Mittag gehen sie jetzt dann auf die Weide hinaus noch. Heuer durch die Trockenheit, die wir jetzt seit August, wenn wir nicht schon Winterfutter füttern, weil wir keinen Sommer, weil wir nichts mehr gehabt haben. Das ist alles ausgebrannt. Zum Glück war es früher sehr gut und das letzte Jahr. Gell? Wir füttern unsere Kühe nur mit im Winter mit Grassilage, Heu und Bierträber. Wir haben in Riedenburg die Brauerei, das Riedenburger Brauhaus, wo wir beteiligt haben, wollen wir das Braugetreide umbauen. Und um hier einen Nährstoffkreislauf wieder zu schließen, nehmen wir wieder Bierträber zurück und dann kriegen die Kühe Bierträber und sonst kriegen die eigentlich kein Kraftfutter nicht. Eigentlich nur Heu und Silage und im Sommer natürlich Gras. Frisches Gras, gell? Wie werden die? Wir haben das Durchschnittsalter ungefähr bei 8-9 Jahren. Die dann auf Hornlosigkeit züchten, also setzen Stiere ein, das davon ist der Hiob, der war aber keine Hörner vererbt hat und den jetzt seit 18 Jahren sowas nichts mehr entwonnen. Mhm. Also das Durchschnittsalter ungefähr bei den Kühen liegt ungefähr bei 8-9 Jahren. So ungefähr, okay? Da gehen wir die eine, mit denen alle Kühe, also alle weiblichen, also so muss ich sagen, mit 5 Monaten nehmen wir die männlichen kastrieren, mit 9 Monaten setzen wir dann ab, die weiblichen nehmen wir zur Zucht her, oder nehmen wir das Decker das erste Mal, nehmen wir nicht mehr das Anstierdecker, da wir vom Fleckvieh von der Zucht da weiterkommen, und weil der Limousin leichter von der Kalbung her ist, und die männlichen messen wir dann zu Ochsen aus. Die Kühe jetzt da? Mhm. Ja, die haben jetzt vom Biss.
Vom Biss, ne?
Vom Biss. Das sind jetzt lauter Kühe über hier. Die sind jetzt hier die Kühe mit den jüngeren Kälbern drinnen. Die wir da haben, da ist ja der Stier dabei. Wir haben drüben auf der alten Hofstelle haben praktisch die Trockenstiere, wenn man sagt. Die Kühe war praktisch Zeit zur Regeneration haben, praktisch was sie erholen und dann da drüben kalben. Und dann kommen sie hinter in die Maschinenhalle. Da haben wir es dann praktisch so eine Wöchnerinnenstube. Da war es praktisch 14 Tage, 3 Wochen ihre Ruhe haben und dann kommen sie erst wieder zur Herde her. Und dann ist der Stier wieder dabei und werden da wieder gedeckt. Und Ja. Hannelich, beim Fleckvieh geblieben, von der Fleischqualität her, war mir nicht auch, ja, natürlich, ich sage mal nicht, muss sagen, unser Leben als ein Gourmet begreifend in der Sonne, wir möchten den ökologischen Landbau auch dahin bringen, dass er für alle Menschen da ist. Und wir nehmen eigentlich das, was wir jetzt halt haben, gell? Weil manche sagen auch, man ist da von der Fleisch, aber das ist entscheidend natürlich, wie ich mit dem Vieh umgehe und wie ich es auch füttern darf. Von der Fleischqualität her natürlich auch. Gell? Jawohl. Gut, schauen wir weiter zu den Ochsen. Ja.
Kann man das in Kilo ausdrücken?
In Kilo ausdrücken, wie viel frisst der Kuh? 20 Kilo TS. Das sind ungefähr so 150 Kilo.
Am Tag?
Ja.
Was? Ja. Eine?
Ja, ja.
150 Kilo?
Ja, ja, für alle.
Jetzt weißt du, was Milchwert ist.
Ja, ja. Ja, gell? Ja. Und das ist...
Und dann kaufst du einen Liter Milch für
4%, ja, genau. Ja. 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 Wenn ich natürlich den mit billigen Sojaschrot fütter, dann gehen natürlich die Milchkosten sinken halt auch. Gell? Ja. Und vor allem ist die, das sieht man auch, dass die Reputation praktisch, was die Bauern wieder neue Viecher brauchen, die brauchen die ganzen weiblichen wieder zur Nachzucht her. Mhm. Weil es natürlich die alten Kühe, oder weil es gibt keine alten Kühe mehr, weil es schon wieder zum Schlachten oder weil sie ersetzt werden müssen, gell? Weil eigentlich der Stoffwechsel verbraucht ist. Gell? Und natürlich, wenn natürlich eine Kuh dann 12.000 Liter Milch gibt, sinken natürlich die Kosten natürlich auch pro Liter Milch wieder. Als wenn ich nur mit Grundfutter, weil bei uns jetzt füttern da mit Heu, Silage oder mit Gras, gell? Dann gibt er dir jetzt 6.500 Liter Milch.
Im Jahr.
Im Jahr, okay. Im Jahr ungefähr. Gell? Und aber
die sind ohne Hörner, weil die sozusagen jetzt vorne verzichtet sind.
Ja, genau.
Alles klar, gut.
Ja.
Stehst vor dem
Futter. Das ist eigentlich, ja, es ist mehr hart diskutiert, ob die Milch von Hörner tragenden Kühen besser ist, als wie ohne. Gell? Meine Meinung ist dazu, oder wenn ich natürlich einen Rind, die Hörner abbrennen, da ist eigentlich landläufig passiert. Gell? Da ist es ungefähr so, weil wenn wir uns den Finger wegschneiden, gell? Und unser ganzes Leben mal mit einem Phantomschmerz leben müssen. Gell? Und das trägt natürlich auch den Charakter oder fürs Wohlbefinden der Kuh bei. Gell? Hm. Wir praktisch haben wir Züchten auf Handlichkeit, also mit den nichts mehr tun. Manche dabei, wenn noch Hörner kommen, manche haben einen Ansatz noch, gell? Weil ja das männliche Gesetz dauert ja 4 Generationen, bis man das überzüchtet hat. Und ich glaube eigentlich, dass die Kuh, praktisch die Milch, für uns genauso gut ist, dann weil Hörner hat. Weil eigentlich evolutionsmäßig ja nicht bewiesen ist, ob das Rind früher das Hörner gehabt hat oder nicht. Gell? Manche gehen ja von der Theorie aus, dass das Rind eigentlich früher das hornlos gewesen ist und dass die Hörner tragen den Rinder überlebt haben. Gell? Weil zum Beispiel auf der Insel in England hat es ja nur hornlose Tiere gegeben. Weiß da kein. Und da hat mir praktisch dann Angus oder sowas eingekreuzt ins Fleckvieh oder war praktisch da, wenn man nicht das zuchtmäßig dann durchgesetzt hat. Jawohl, gehen wir zu unseren Ochsen. Wenn man das gerade eigentlich. Das Entscheidende ist ja, wenn das eine Haltungsform ist, ja, dass ich ein starkes Immunsystem für das Tier habe. Gell? Darum halte ich ja die so im Winter bei 25 Grad minus auch, gell? Da wir Abwehrkraft haben. Gell? Weil ich eigentlich merke, was haben wir Menschen. Gell? Und zu denen sich ja die zwei Wege unterscheiden zwischen konventioneller Wirtschaftsweise und biologischer. Biologisch muss ich ja schauen, dass mein Kreislauf rund ist, dass ich widerstandsfähige, gesunde Tiere habe. Und konventionell geht meine ich in den Weg mehr wie in der Klinik. Dass alles perfekter ist, gell? Man alles mehr greifen kann und dass wir alles beherrschen. Denn, gell? Aber wenn wir alles beherrschen, das merken wir an unserem ganzen Gesundheitssystem, was wir erreichen, wir wissen gar nichts. Gell? Im Endeffekt ist nur so, dass immer nur der eigene Organismus am Leben bleibt. Gell? Sag ich mir, was haben wir, hat der Mensch? Antibiotika oder was ist eine Chemotherapie? Das macht alles kaputt. Der Organismus muss sich selber wieder helfen. Weil? Und dazu braucht er eine positive Lebenseinstellung, da braucht er Vitalität und braucht er Abwehrkraft. Weil? Und das kommt nicht durchs Essen her. Weil? Meines Erachtens. Weil? Und darum ist es wichtig, dass sie auch die Tiere so halten. Weil? Weil wir Menschen oft, wenn man eine Führung hat, dann fangen ja, das steht in den Dreck drin, oder das ist nicht so drin, gell? Ja. So, ja, das ist ein Vieh und wir haben Menschen.
Ja.
Das ist ja der Unterschied. Gell? Aber das brauche ich eben, um praktisch auch ein Tier artgerecht zu halten. Natürlich ist so, ideal, wenn sie mir auf der Weide werden, gell? Aber wir haben ja die als Nutztiere und die haben ja für uns da, gell? Und nicht mir für sie. Das uns eben auch mit Leben und praktisch auch unser Immunsystem dadurch auch stärken den oder auch unterstützen den.
Wie geht das mal weiter, wenn der Stier gestorben ist? Wird dann einfach ein neuer da aus dem Wurf?
Nein, da kaufen wir dann noch einen zu.
Ah, okay.
Von der Zucht her.
Das wird also nicht einer von seinen Abkömmlingen?
Nein, das ist er nicht. Das könnte man zwar machen, man könnte mal diese auch züchten. Aber da fällt uns die Manpower, da wir Mitarbeiter haben, die wollen da jetzt auch nicht. Ja, das da
macht.
Mach halt den, ja.
Wie viel von dem Fleisch nutzen Sie selber? So im Kloster oder?
Zu viel.
Zu viel. Aber wird viel auch da einfach verkauft und um die.
Nicht jetzt von daher, sondern dass das Essen echt zu fleischlastig ist.
Ja, yeah, okay.
Ich will ja nicht damit sagen. Aber was wir haben ja vermarkten unsere Produkte, also praktisch wir. Bei uns jeder Betrieb extra ab. Wir verkaufen unsere Tiere an die Metzgerei. Und der Metzger verkauft sie wieder an den Hofladen, an die Klosterküche oder an die.
Ja. Das sind alles eigene Betriebe dann.
Genau, ja, okay. Ja, genau. Osten ja offen.
Ja.
Aber wir haben hinten hier einen Schlafbereich.
Aha.
Ja, das Schwein ist ja eigentlich ordnungsliebender als wir Menschen, wenn es die Möglichkeiten hat dazu, gell? Und so haben wir unseren Schweinestall so gebaut, dass die Schweine ein Schlafzimmer hat, ein Esszimmer, ein Klo, wo sie sich aufhalten wird, wo sie umeinander hauen kann, gell? Der innerste Bereich, der wird eingestreut, wenn Sie hinten im hintersten Fenster reinschauen, da ist ein Deckel drauf, der wo dann nochmal zugemacht wird. Und da liegen Sie drinnen, da gehen Sie über die Türen raus und rein, haben hier ihren Futtertrog, können dann abkoten und der Laufhof außen raus, das wird praktisch auch entmistet. Der Stall ist ja von Osten ja offen, dass die Morgensonne reinkommt. Und vom Westen her geschützt ist. Der Westbereich ist auch gedämmt. Der Stall ist voll ökologisch gebaut. Wir haben das mit Sägespäne und Hobelspäne gedämmt, das Dach. Vor allem zum einen wegen dem Winter natürlich, aber auch wegen dem Sommer. Vor allem die Westsonne ist ja viel wärmer als die Ostsonne. Und damit es kühl ist, die Schweine kann ja nicht schwitzen, sondern muss eigentlich da praktisch über selber das die Temperaturregeln auf die Umgebung. Gell? Wir bekommen ja die Ferkel von einem Biobetrieb aus Eglasmühle, das ist einen Kilometer nördlich von Blankstetten. Die kommen darauf auf den Stallhof, die haben ein Vierteljahr alt, 25 Kilo schwer und dann messen wir die aus, ungefähr 6-7 Monate und schlachten es dann im so mit 130, 140 Kilo Lebendgewicht. Wir haben bewusst eigentlich eine Flüssigfütterung eingebaut. Das Schwein ist eigentlich sonst ein Allesfresser. Aber heutzutage hat man es eigentlich zum Körnelfresser degradiert. weil nicht das für uns Menschen am einfachsten ist. So, aber der menschliche Verstand ist ja nicht sehr groß, gell? Man muss alles immer mehr systematisiert werden, damit man einen Überblick behalten, gell? Und darum kommt ja die ganze Massentierhaltung eigentlich auch zum Vorschein, gell? Dass sie immer mehr und diese immer mehr Vereinfachung da, dass sie einen Überblick halt. Wir haben eine Flüssigfütterung, wir verfüttern praktisch Produkte aus der Lebensmittelverarbeitung, sprich Bäckerei, Brauerei, Bierhefe, Biertreber, wo wir mit verfüttern. Wir verfüttern auch Kartoffel wieder, mit den Kartoffeln eindämpfen, silieren und dann an die Schweine verfüttern. Und haben natürlich dann als Eiweiß nur die Erbsen, sonst wäre ja die Schweine, sagt man jetzt, kann man ja nur mit Sojaschrot füttern, weil sonst kein Schwein mehr wachsen würde, angeblich, gell? Nach der Lehrmeinung, gell? Aber es ist halt immer so, was ich halt vom Tier hab, haben wir, gell? Wir haben also Erbsen und Ackerbohnen, weil wir als Eiweißfutter haben und die Kartoffel und füttern unsere Schweine wachsen genauso. Und auch vom Fleischfestverhältnis auch so, dass ich der Metzger und mir damit leben können.
Kurze Quizfrage an die anderen. Woran erkennt man auf den ersten Blick, dass es ein Leo-Schwein ist?
Schwanz. Am Aussehen, am glücklichen Blick.
Am Galoppieren, am Schweinsgalopp.
Ja, Schwein. So, man muss sich ja vorstellen, wir haben bei uns an der Schwein 2,3 Quadratmeter. Konventionell oder so muss ich sagen, nach dem deutschen Tierschutzrecht hat ein Schwein ein Recht auf einen dreiviertel Quadratmeter. Gell? Und die Bauern, die gut sind, die sagen, mein Schwein bekommt 0,77 Quadratmeter zum Leben. Gell? Ich bin besser als wie, was ja die Norm erfüllt. Gell? Und das Fatale ist ja noch dazu, wir haben ja hier zwei Ställe nebeneinander, auf der Grundfläche stehen ungefähr 400 Schweine, konventionell würden hier 1500 Schweine stehen. Gell? Und diese 1500 Schweine stehen natürlich alles auf mehrere Räume verteilt und haben nur ein Klima. Und das Schwein ist eigentlich also ein Geschöpf für mir und hat so Empfinden wie mir auch. Bei uns hat auch der einen Hitzen und den anderen friert's. Und bei uns kann halt das Schwein da hingehen, was ihm taugt. Was es sich wohlfühlt. Gell? Die einen legen sich halt rein, die haben mir da vorne und die anderen bleiben mir draußen. Und so kann natürlich auch ein Schwein da hin und her wechseln, wie es ihm gefällt. Gell? Mittagsmäßig, wenn jetzt die Schweine aktiver, die schlafen vor allem morgens mehr als wie nachmittags. Gell? Wir haben auch nur immer 12 Schweine in einer Bucht drinnen, weil das Schwein ein sehr soziales Tier ist. Sie will sein ganz Leben lang mit dem beieinander bleiben, was er nicht kennt. Konventionell haben wir meistens die Einheiten 60, 100 oder gleich 300 Schweine in einer Bucht drinnen. Und da findet ein Sau irgendwie überhaupt nicht zurecht. Weil nicht in der Natur, praktisch das Wildschwein ist ja auch in der Rotte beieinander mit 12, 15 Schweine, weil die kennen sie nicht deren, was eigentlich, oder mit dem beieinander sein, was er nicht kennen tut. Und dann beißen sie auch anderen aus, wenn sie zusammenkommen. Ist natürlich auch von den Stallkosten natürlich aufwendiger, als wenn ich größere Einheiten habe.
Und dann wird immer, wenn geschlachtet wird, ein so eine ganze, die werden dann alle gleichzeitig.
Das wäre systemmäßig das Idealste. So wird es konventionell betrieben. Aber dadurch, weil wir ja, die Schweine, der eine wächst halt schneller, der andere wächst langsamer, okay. Gell?
Ich dachte jetzt wegen dem Sozialen, weil die dann so in dem Zusammenleben, dass sie dann auch zusammen.
Ja, das war natürlich dann ganz glücklich, sag ich mal. Aber dadurch, weil wir wirtschaften müssen, können wir die Schweine nicht nur glücklich halten, ganz glücklich halten, sondern nur glücklich. Ist ja so, dass ja praktisch die Schweine mehr auseinanderwachsen und wir halt dann die Rauschlacht mal eigentlich passen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, dann wird es wieder überlistet, wird zusammengeworfen. Mhm. Und da kommen sie aber aus mehreren Stellen, da werden sie zum im Gang umeinander gesperrt und da kommen sie in der Bucht, weil überhaupt keine drinnen war. Aha. Das praktisch für jede neu ist.
Was heißt
das eigentlich mit dem Schwanz? Ist das wieder ein Hund? Ist das ein Happy oder nicht? Ja, der Schwanz ist natürlich auch sowas.
Mückenfahr. Nee, aber ist er
nicht. Ja. Nein, ist natürlich so, dass dieser, sagen wir, die Kuh dann mehr zum Fliegen bekämpfen. Mein Schwein ist vielleicht ein bisschen kurz, aber sicher ist es so, dass der natürlich auch diese, vor allem wenn ein Schwein zum Beispiel krank ist oder wenn der Buckel macht, dann lässt den Schwanz auch hängen. Also kann man schon so sagen. Also, ich habe mir da jetzt noch keinen großen Gedanken gemacht.
Die freuen sich daneben.
Ja,
das wäre doch schön.
Ja.
fällt hier richtig auf, dass man ganz viele, die immer wieder
anfangen. Dreimal in der Woche wird praktisch entmistet, der Lauf auf vier Rassen, gell? Wird den auch außen dann. Da liegen jetzt Biertreber draußen oder so, Grassilage oder Grasfüttern im Sommer, dass die Sau nicht richtig ausgefüttert ist. Gell? Das ist ja durch die Körnelfütterei der Schweine, ist ungefähr so, dass ich sage mal oder behaupte, dass 80-90% der Schweine in Deutschland, mal geschlachtet werden, haben Magengeschwüre. Weil es eigentlich nicht richtig gefüttert wird. Und natürlich, wenn sie das ganze Leben mit dem Angeschwür umeinander laufen, dann brauchst du nicht wundern, wie das Fleisch dann schmeckt. Oder wenn sie das dann eigentlich weitergibt. Gell? Weil der Magen ist heutzutage bei der Sau, muss man immer so groß. Gell? Weil ja herkömmlich die Schweine ja bis zu 7 am Tag gefüttert werden, damit die laufend füttern. Gell? Wir füttern nur 3-mal, weil eine Sau eigentlich ja so, wie wir Mönche einen sauberen Rhythmus hat. Der will seine Fresszeiten haben und will miteinander fressen. Gell? Bei uns hat jedes Schwein einen eigenen Fressplatz. Die werden in der Früh um 8 Uhr gefüttert, um 12 Uhr und um 5 Uhr. Und zum Beispiel in der Früh ist es so, die stehen ja nicht früher auf, als wenn es Futter gibt. Das ist im Winter natürlich, da bleiben sie liegen bis zur letzten Sekunde. Erst wenn das Ventil pfeift, dann rumpelt es alle raus. Und vormittags sind sie eigentlich ruhiger. Eigentlich gar nicht so ein Ding, da seid ihr so aktiv, jetzt schon meistens sind wir am Nachmittag aktiver und da geht's oft bis auf Nacht um 10 Uhr und dann ist wieder Schluss. Bis jeder seinen Platz gefunden hat, gell? Dann schlagen die Türen hin und her noch, bis er wird gecatcht um einen Schlafplatz und dann ist er Ruhe. Gell? Aber wenn ich komme jetzt so neu bin, praktisch, haben wir jetzt ja 4 Schweine in einer Bucht meistens einen Fressplatz teilen. Gell? Weil sonst wäre das für Kosten zu teuer. Also 4 Schweine, ein Fressplatz. 7 am Tag wird gefüttert. Und damit jedes Schwein einmal was bekommt, wird 28 Mal gefüttert. Und da ist laufend die Unruhe. Weil ja. Dann braucht es ja nicht wundern, wenn der Magenschwür kriegt. Weil die Sau überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Die kann sie nur Eck suchen und kann sie reinsetzen und kann Klappen zuklappen. Weil sie gar nicht mehr merkt, weil sonst dass sie überleben kann. Ich schaue von dieser Seite mehr auch die Tiere auf, von unserem Blickwinkel, weil es uns damit gehen würde, wenn wir so beieinander waren. Gell? Jawohl, gut. Vielleicht noch mal ein paar Worte zum Kreislauf oder zum Schöpfungskreislauf. Der vitale, gesunde Boden fällt natürlich auch nicht vom Himmel, sondern wir müssen denen auch Zeit geben zur Regeneration. Gell? Herkömmlich ist er so, dass er meistens nur intensive Früchte mehr angebaut werden. Weizen, Mais, Kartoffel, die aber viele Nährstoffe brauchen. Und die strapazieren natürlich das Bodenleben ungemein, gell? Wir übertünken natürlich das dann mit dem Dünger, gell, weil das alles kaschiert wird, also. Aber das Bodenleben degradiert sich halt immer mehr, gell? Wir, in der biologischen Wirtschaftsweise, wir haben vorne der 6-jährige Fruchtfolge, also der Anbau, wenn eine Frucht anbaut wird, bis zur nächsten ist ja die Fruchtfolge. Wir bauen 2 Jahre Kleegras an. Das dritte Jahr Weizen, Kartoffel, Mais, also intensive Früchte, die aber mehr Nährstoffe brauchen. Das vierte Jahr Brachgerste oder Hafer. Das fünfte Jahr Erbsen oder Ackerbohnen, also Leguminosen, die wieder Stickstoff in den Kreislauf reinbringen. Das fünfte Jahr dann Dinkel, Emmer oder Roggen. Und so eine gute Abwechslung zwischen Aufbauen und Abtragen den Früchten und so können sie auch die Krankheiten hochschaukeln. Weil ich das Bodenleben das wieder äußerlich legalisiert oder praktisch abarbeiten tut. Aber dazu braucht es ja Zeit. So wie wir Zeit zur Erholung und zur Ruhe brauchen, braucht der Boden das auch. Und wenn ich das überspanne, dann geht ja das schief. Dann habe ich vitale, gesunde Pflanzen für gesundes Futter, damit gute Lebensmittel für uns haben. Ich weiß nicht, wie weit die alten Getreidesorten bekannt sind. Immer. Wir bauen ja zum einen Backgetreide an und das Fraugetreide, das Backgetreide, die Weißmehle, die wir auf der Heimmühle bei Titting drüber vermahlen lassen. Die Glei nehmen wir wieder zurück, weil wir unsere Schweine verfüttern. Und das Weißmehl geht in die Bäckerei. Die Vollkornmehle, da kann der Bonifaz alle selber mahlen, Kegelmühle und mit Flocker. Und im Riedenburger Brauhaus, wo wir beteiligt haben, geht das Braugetreide. Das wird auch in Riedenburg vermalzt
und wie gesagt, dann nehmen wir den Biertreber wieder zu, weil man einen gewissen Nährstoffkreislauf wieder schließen kann. Diese alten Getreidesorten, die haben halt, ja, unbändige Vorteile. Vor allem deswegen, weil ja sie ein viel intensiveres Wurzelwerk haben. Damit die Fruchtfolge auch funktioniert oder das Bodenleben aktiv und vital ist, muss ich das füttern. Und zum einen ist unsere Vorstellung, dass ich durch Dünger, sprich durch Mist oder Gülle, das Viehchen füttern da, aber auch durch pflanzliche Rückstände, praktisch durch Zwischenfrucht, das wollen wir in den Boden einbringen. Aber der größere, glaube ich, Füttereffekt für das Bodenleben kommt eigentlich durch die Pflanzen selber. Die Pflanzen, durchs Wachsen stößt ja die anderen Wurzelteile ab und praktisch das wird wieder gefüttert, praktisch von den Dingen. Und eigentlich das Fatale oder das Wahnsinnige ist ja, dass eigentlich die Pflanze eigentlich nur von dieser Sonnenenergie, was sie aufnimmt, nur 10% selber für sich zu wachsen braucht. Die anderen 90% gibt sie in Form von Bodenlösungen wieder eigentlich am Boden ab. An Zucker und was ich was alles. Und da merkt man eigentlich auch, dass das wieder dieses Geben und Nehmen, praktisch, was in der Natur eigentlich ist, eigentlich nicht für sich selber da ist, sondern das weiterzugeben und dadurch das Bodenleben zu füttern. Natürlich, so wie es heute läuft, dass die ganzen Züchtungen, die Weizenzüchtungen und alles eigentlich drauf abdingen, dass praktisch nur mehr ein möglichst kleines Wurzelwerk da ist. Okay? Meistens haben sie ja nur drei Hauptwurzeln und das andere verkümmert ja sowieso, weil das Nährstoff praktisch um die Pflanze drumherum liegt. Gell? Dadurch praktisch wird das Bodenleben viel zu wenig gefüttert. Und die Vitalität des Bodens nimmt dadurch eigentlich auch massiv ab. Und darum haben gerade so alte Getreidesorten natürlich sehr gut auch um auch zum Beispiel jetzt die Wetterkapriolen oder die Klimaveränderungen natürlich viel besser wegzustecken als so intensiv gezüchteter Weizen. Was man natürlich auch von der Verarbeitung her gemerkt haben, jetzt gerade von der Brauerei her, ist, dass wir in der Bäckerei ist eigentlich auch ähnlich, dass eigentlich die Bauern dazu gezwungen werden, was sie erzeugen, man sagt ja nicht erzeugen, sondern zu produzieren, was eigentlich in der Natur gar nicht vorkommt. Der Weizen sollte möglichst hohen Eiweißgehalt haben, damit ein hoher Kleber drin ist, damit das im Rückzug geknetet werden soll. Und in der Natur gibt es das eigentlich bei uns nicht. Sondern da wird dann Stickstoff gestreut, Kalkammonsalbeter, wenn die Ehre schon da ist, praktisch in der Teigreife. Ich sage immer, da kann man das, wenn wir Kalkammon so gleich fressen dann, das war jetzt das Gleiche. Gell? Weil die Pflanze jetzt gar nicht mehr auswachsen kann. Es geht also voll ins Korn, bloß damit der Teig in 5 Minuten geknetet ist. Gell? In der Brauerei ist ja gerade das Gegenteil, da wir einen niedrigen Eiweißgehalt haben, damit der Brauer mehr ausschlagen kann, praktisch mehr Zucker drinnen ist. Gell? Aber dadurch bleibt halt die Vollmundigkeit und Bekömmlichkeit unbändig an der Strecke. Das haben wir eigentlich auch in Rindenburg erst gelernt, dass eigentlich der Geschmack und die Bekömmlichkeit unbändig am Eiweiß liegt. Und darum trainieren wir zum Beispiel hoher Eiweißig einbrauen. Natürlich fordert er, dass die Handwerkskunst viel mehr nachher wieder, gell? Und das ist eigentlich, was wir die letzten 50 Jahre auf der Strecke gelassen haben. Diese Handwerkskunst praktisch, dass jeder mit seinem Geschick auf das Produkt, weil es eigentlich von der Natur uns geschenkt ist, darauf eingegangen. Weil alles genormt sein muss und alles gedient sein muss, damit das durchläuft. Gell? Damit es für die Technik eigentlich passt. Damit man es verarbeiten kann. Gell? Und wenn es dann so soll das produziert werden, dass für die Verarbeitung passt und was dann übrig bleibt, das taugt dann für uns zum Essen. Gell? Wir richten uns nicht auf deren, was eigentlich für uns gut tut, sondern eigentlich was für die Technik entscheidend ist. Ne? Jawohl. Haben Sie noch Zeit oder muss ich?
Ja,
oder?
Haben wir.
Na okay. Aber sie ist da. Dann gehen wir nochmal ins Getreide und ins Kartoffellager vor allem nachher. Ne? Kurz gebaut, kurz die Fähigkeit, dann Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Das ist ja eigentlich auch so, dass wir ja, unsere Lebensmittel auch dieses Leben erhalten müssen. Gell? Wenn ich irgendwas in was Toten lagern da, wir haben zum Beispiel das unbändig gemerkt und wir unseren Schweinestall haben ja sehr viel mit Holz gebaut. Gell? Und veterinärmäßig ist das umstritten, gell? Mhm. Aber ist ja so, dem Tier geht es besser und ich merke auch, dass das auch für mich auch ganz anders ist. Gell? Weil wenn ich in einen Schweinestall reingehe, wo alles Plastik ist, gell? Da ist meine eigene Lebenswelt ja ganz anders. Gell? Und im Endeffekt merke ich auch wieder, wenn es dem Tier gut geht, das fällt ja wieder auf mir dann zurück. Gell? Jawohl. Was gibt es sonst noch zum Getreide? War ackerbaumäßig zu sagen. Fruchtfolgemäßig haben wir schon gemacht. Wir bauen ja 12 verschiedene Kulturpflanzen an. Das ist eigentlich auch ein wenig, ja, sagen wir mal, das trägt ja zur Lebendigkeit bei. Gell? Betriebswirtschaftlich müsste man das mehr vereinfachen, wäre es besser. Aber für die Lebendigkeit des Betriebes ist, glaube ich, viel besser so.
Aber man muss ja trotzdem rechnen, ne?
Muss trotzdem rechnen, ja. Das ist jetzt so gut, ich hoffe, dass ich mal so einen engagierten oder praktisch einen Mitarbeiter finde, der mal das so weiterführen kann. Da hängt natürlich auch sehr viel dran, wenn man sich auch identifiziert damit und sich einsetzt.
Ja.
Zum Glück habe ich gute Mitarbeiter jetzt in der Landwirtschaft auch, die wollen das auch mitleben. Ne? Ich bin ja der einzige Mönch, sonst haben wir lauter externe oder Mitarbeiter, die wir von außerhalb kommen. Aber das ist natürlich auch, da müssen die Viecher alles mögen und ja. Aber jawohl. Ja, die Kartoffel ist im Verhältnis zum Getreide. Das Getreide stirbt ja. Die Kartoffel lebt weiter und atmet weiter. Und dann, wenn man den Griff kriegt, da muss herkömmlich auch begasen oder mit Chemie einstäuben, dass eigentlich das Leben abgedrückt wird oder mit großem technischen Aufwand gekühlt wird. Wir haben eigentlich darin ein ganz einfaches Kistenlager. Wir ernten die Kartoffel in die Kisten rein, stapeln die ja normal 5 Kisten übereinander hoch, damit es hinterher eine geschlossene Wand ist und am hinteren eigentlich nur einen einfachen Ventilator. Der aber die Außenluft ansaugt, lässt die kalte Luft hier rein, die fällt runter und über die Thermik kann die Kartoffel dann über die Klappen da vorne entweichen, die warme Luft. Gell? Und so kümmert die Kartoffel eben dann im Winter runter auf 4 Grad. Aber dadurch weil wir heuer kartoffelmäßig ziemlich die problematischste Frucht haben, praktisch, haben wir sehr wenig. Weil wir einen Großteil schon eigentlich verkauft haben, weil sie eigentlich nicht lagerfähig sind. Durch die Trockenheit, und vor allem wir haben jetzt bei uns hier im Jura schwerere Böden, weil es nicht geregnet hat, war der Boden ziemlich fest. Mitte August hat es dann nochmal geregnet und die Kartoffeln haben nochmal nachgeschoben und haben dann praktisch lauter Kindler gekriegt und haben praktisch nicht schalenfest geworden. Und der schalenfeste Kartoffel ist natürlich nicht lagerfähig. Gell?
Was heißt das? Schalenfest?
Dass eigentlich die Schale ausgereift ist. Okay. Die Kartoffel, ich sage mal so, oder allgemein ist es so, dass wir nicht auch durch unsere schnelllebige Zeit muss alles schnell verarbeitet werden. Gell? Und wir eigentlich unseren Lebensmitteln auch zu wenig Zeit zum Reifen geben. Gell? Das ist zum einen beim Fleisch so oder mit den Äpfeln und bei der Kartoffel natürlich auch unbedingt wichtig. Gell? Die Kartoffel hat ja die Schale, so wie wir eine Haut haben. Und durch das Ernten verletzt man diese Schale, aber die Kartoffel heilt es wieder aus, wenn die Schale da ist. Gell? Wenn's ausgereift ist. Gell? Das verkorkt ja dann, so wie bei uns eigentlich, wenn wir uns schneiden, wenn wir einen Grind kriegen. Gell? So verkorkt ist auch bei der Kartoffel genauso. Und wächst wieder zu. Gell? Aber wenn's nicht ausgereift ist, die Kartoffel, gell? Weil sich die Ernte eigentlich immer mehr in den Sommer rein verschiebt. Und da ist eigentlich auch so, warum macht man das? Warum man die Kartoffeln nicht mehr im September oder Oktober geerntet, sondern im August? Weil es eigentlich für die Technik viel einfacher ist. Weil natürlich, wenn es trocken ist, die Erde leichter zu sieben ist, als wenn es im Herbst speckig ist und schmierig ist, gell? Und schwieriger ist, gell? Aber praktisch, die Kartoffel braucht auch Zeit zum Ausreifen, gell? Herkömmlich wird es natürlich unbeantwortlich gespritzt. Alle 8 bis 14 Tage, damit es ewige Leben hat. Gell? Und dann wird es tot gespritzt, damit es Grad abstirbt, weil sonst könnte man es gar nicht ernten. Gell?
Aber warum ist das Licht grün?
Damit es grün ist, damit die Kartoffel nicht zum Keimen kommen sollte. Aber eigentlich ist es so, dass die Kartoffel natürlich das dunkel macht. Gell? Mhm. Ja? Und das Licht ist halt da, dass wir was sehen. Gell?
Wenn wir normales Licht nehmen, also weißes oder irgendwie blaues Licht, dann würde es keimen.
Da kommen wir jetzt leichter zum Keimen, ja. So wie, aber dadurch, weil es eigentlich ja so ist, dass die Kartoffel jetzt eigentlich dunkel mag und das Licht eigentlich nur für uns da ist, ist die Wirkung, sagen wir, auf uns wahrscheinlich größer als auf die Kartoffel. Ja, das Entscheidende ist natürlich auch, dass ich die Kartoffel dann runterkühle. Wir haben die ganze Halle isoliert mit Isoflock, mit Papierschnitzel. Da haben wir die jetzt dann langsam jetzt auf 4 Grad runterbringen. Und im Frühjahr fangen die natürlich die zu wachsen an, zum Keimen an. Dann ist er immer gut. Da merkt man, dass sie auch noch lebt. Das ist auch so mit dem Holzmickel, dass man merkt, dass er lebt. Also wenn er tot ist. Und wir lagern darin aber die Kartoffeln meistens bis Juli, August. Für die eigene Küche. Weil ich eigentlich nichts davon tue von den Frühkartoffeln heute. Weil die meisten noch nicht schmecken. Das ist zwar, wir haben früher auch Frühkartoffeln angebaut, das geht dann 14 Tage und dann müssen wir wieder die alten haben, weil die nachher schmecken. Ja? Und da mache ich da gar nicht mehr mit, sondern wir bauen mit den ersten Kartoffeln dann Mitte Juli raus, meistens Freitag, wenn es bei Kartoffeln gibt.
Das sind
Dieter. Dieter, genau, Margit haben wir noch. Genau, ja. Wir bauen eigentlich für jeden Kochtyp eine Sorte an, die Agria, die Margit, die Agria vorwiegend festkochen. Die Margit als mehlige Sorte und die Dieter als festkochende Sorte. Und dadurch war die Agri eigentlich praktisch unbedingt früh praktisch nur mal angesetzt hat und praktisch dann die Kartoffeln nicht schalenfest geworden ist, habe ich die zu Burgess verkauft als Knödelkartoffel. Dann machen wir eine Bio-Schiene mit Knödeln. Weil sie nicht lagerfähig sind. An der Kartoffel sieht man eigentlich, oder habe ich eigentlich gelernt, wie wichtig dass das ist, oder wie wichtig der Kreislauf ist, oder von der Lebendigkeit, ja, dass das eins von anderen profitiert. Die Kartoffel hat eine Schwierigkeit, die hat die Krautfäule und hat den Kartoffelkäfer, gell? Als Feinde. Gell? Und weil begegnet man den biologisch eigentlich, es gibt da in biologischen Tendenzen, da man sagt, man kann durch Pflanzenstärkungsmittel oder durch pflanzliche Fungizide oder irgendwas kann man da eingreifen. Ich halte von denen eigentlich gar nichts, sondern ich sage, der Boden muss vital und gesund sein. Und dann habe ich ja gesunde Pflanzen. Und ich muss eigentlich meine Fruchtfolge einhalten, damit praktisch der Boden das auch sich regenerieren kann. Manche bauen öfters Kartoffeln, wir kommen eigentlich alle 6 Jahren. Und dadurch haben wir natürlich einen jungfräulichen Boden, weil die Kartoffel wachsen hat und wächst natürlich sehr gut darin. Gell? Und ich habe eigentlich gelernt, gerade durch den Kartoffelkäfer, wenn ich nicht spritzen will, biologisch nicht spritzen will, praktisch, da gibt es das Prätrum zum Spritzen, gehe ich Ihr Kartoffelkäfer, dann muss ich ihn absammeln, gell? Aber dadurch, weil es sehr mühselig ist, gibt es ja einen Stabsauger. Und da gibt es ja immer einen Stabsauger, weil ich durch vier Reihen durchfahren kann und kann den Kartoffelkäfer absaugen. Ne?
So an der Pflanze irgendwie.
Ja, da fahre ich durch die Reihen durch und der sagt, ich gehe den Kartoffelkäfer ab. Ne? Bitte? Ja, der Mensch ist nicht so dumm, der kann sich schon was einfallen lassen. Ne? Aber der Nachbarbetrieb in Mühlhausen, der hat auch so ein Gerät, gell? Und das ist immer so, der Kartoffelkäfer macht Angst, weil der kann dann mehr fressen, als was ich da gerade habe, gell? Und dann, wenn der kommt, Ende Mai, dann rechnet er aus, 21 Tage gebracht hat, dass er sich vermehrt und wenn er sich dann steigert, dann ist gleich nichts mehr da, gell? Und dann kommst du mit deiner Maschine und ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren nichts mehr gemacht. Weil ich, wenn ich mit der Maschine reinfahre und der Bestand vital und gesund ist, dann mache ich mehr Schaden, als was eigentlich der Kartoffelkäfer machen wird. Und ich habe eigentlich gemerkt, wenn ich dieses vitale, gesunde Pflanzen habe, der war nicht unter Stress steht, der hat eine festere Zellwände, der ist der Widerstandskraft. Die Kartoffel merkt ja auch, wenn der Kartoffelkäfer kommt, ja, der gibt sein Leben auch nicht umsonst her. Der wird sich auch dagegen streiten. Gell? Und ich sage einmal, ist ja so, dass der Kartoffelkäfer, wenn die Zellwände fest ist, der vermehrt sich nicht so schnell, als wenn er da im Schraulaffenland hängt und alles mit Stickstoff aufgepumpt ist und praktisch bloß nur so spritzen darf. Gell? Und wir haben ja ähnlich veranlagt, gell? Wir beißen auch im Kopfsalat gleich lieber ins Innere rein, ins Herz, weil das weicher ist, als wenn die Außenblätter. Gell? Das ist ungefähr, so stellen wir das mit dem Kartoffelkäfer auf und habe eigentlich gemerkt, dass ich der, wie ich vor 8 Jahren das letzte Mal durchgefahren bin, habe ich gemerkt, dass der Schaden, was ich mache, größer ist als oder praktisch der immens ist oder und habe das sein lassen und merke ich, der ist vielleicht punktuell da, aber er breitet sich nicht aus, dass den ganzen Bestand abfrisst. Wenn die Pflanze vital und gesund ist, gell? Wenn der natürlich bloß noch ein paar Blätter hat und da steht wie so ein Grüschballer da irgendwie, gell? Dann ist natürlich klar, wenn der kommt, dann ist das Ding da. Gell?
Hat der Kartoffelkäfer natürlich Feinde bei uns?
Eigentlich mag er draußen nicht. Nur die Rebhühner oder sowas noch, gell? Aber der trifft er dann so massiv aus, gell? Also das ist zum Beispiel, wenn sie die absammeln, dann haben sie ja den Kartoffelkäfer da, gell? Den Kindern, wenn sie die Hühner fressen, füttern denen, gell? Die fressen ein paar, dann langt sie ihn auch, gell? Die fressen, da kann man nicht einmal Hühnermast damit betreiben, gell? Weil ich eigentlich das Ding ist, gell? Aber der Kartoffelkäfer nicht, also ich weiß keinen natürlichen Feind bei uns. Gell? Eigentlich nur die Pflanzenwiderstandskraft. Ja, ich weiß nicht, wenn Sie jetzt technisch kann man das, wenn wir so beieinander haben, jetzt noch ein bisschen was sagen dazu. Wir müssen ja positiv wirtschaften auch von Betrieben, dass wir für die Gemeinschaft was beisteuern. Darum ist entscheidend, dass wir die Maschinenkosten natürlich im Griff haben, arbeiten deswegen viel mit anderen Betrieben zusammen, lassen mähen, dreschen, häckseln, für andere Betriebe machen. Grundproben, die Arbeitsgeräte haben wir selber. Vielleicht ein paar Worte nur zur Energie. Das ist ja auch eigentlich, ja, zunehmend in unser Bewusstsein eigentlich gekommen, dass man nicht da viel mehr machen muss, eigentlich nicht nur am Acker biologisch zu wirtschaften, sondern unser ganzes Leben lang danach auszurichten. Wir haben 2000 eine Hackschnitzelheizung gebaut und haben gemeint, wie gut das ist, wie gut das wir sind, weil wir unser Kloster mit regenerativer Energie heizen, haben aber gemerkt eigentlich, dass das auf Dauer auch nicht geht, dass wir nicht mehr Energie einsparen müssen und haben jetzt bei der letzten Sanierungsabschnitt, wo wir unser Konventgebäude und die Küche saniert haben, praktisch energieeffizient und ökologisch gedämmt, so dass wir vom Energieverbrauch von 190 kW pro Quadratmeter Wohnfläche auf 50 Kilowatt pro Quadratmeter Wohnfläche runterkommen haben. Aber nach wie vor brauchen wir Energie, um unser Kloster zu heizen natürlich, den er jetzt hat ungefähr 80% mit Hackschüsselabdecker und die anderen 20% haben wir die letzten Jahre immer noch fossil gemacht und haben jetzt praktisch dran, einen Holzvergaser zu bauen oder uns anzuschaffen. Praktisch, dass wir strommäßig und da autarker werden und praktisch unseren eigenen Strom erzeugen. Darum am Stadenhof haben wir 230 kW Photovoltaikanlagen, bauen auch zurzeit eine Biogasanlage aber nicht im großen Stil, sondern nur 75 kW waren wir unser Mist und unsere Gülle vergasen drinnen, um praktisch darum den Stadenhof mit Wärme zu versorgen. Das wollen wir zurzeit nur mit Stückholzheizung machen und dann den Strom praktisch einspeisen oder verkaufen. Und wenn die Einspeisung weiter sinkt, dann praktisch so, dass wir praktisch den Strom runter ins Kloster liefern und uns dann da praktisch auch dann völlig selber versorgen können. Ja, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was über vom Boden durch die ganze Pflanze zeigen habt können. Darf ich Ihnen alles Gute wünschen oder wenn Sie noch Fragen haben?
Ich
glaube,
vielen Dank.
Ja, super. Danke, das war genug. Dank. Ich darf Ihnen alles Gute wünschen, Gottes Segen. Eine schöne Zeit miteinander, soweit ich das mitgekriegt habe.